ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Um 11.11 Uhr beginnt heute die fünfte Jahreszeit, wie man so sagt. Und wir haben einen Rheinländer bei uns in der
Science Leute zu Gast. Ich bin in Stuttgart. Unfasslich.
Ja, unfassbar. Professor Heino Falco, schönen guten Morgen. Grüß Sie erstmal. Sind Sie in Jeck?
Es geht, es geht. Aber also man kommt da nicht dran vorbei. Wenn man in Köln ist, dann ist das so ein bisschen auch Teil von einem. Ja.
Womit müssen wir dann gleich um 11.11 Uhr mit Ihnen rechnen? Was passiert dann? Tanzen Sie am Tisch?
Ich setze mir vielleicht eine rote Nase auf. Ach, die habe ich vergessen. Mensch.
Oh, das können wir organisieren. Das ist kein
Gerne.
Problem.
Ja. Habe ich mal gemacht in einer Videokonferenz. Mitten um 11.11 Uhr die Nase aufgesetzt. Die Leute waren ziemlich geschockt.
Ach, die waren doch bestimmt freudig angetan.
Die Rheinländer, ja.
Ja. Wir wollen über was ganz anderes sprechen, denn Sie sind einer der weltweit führenden Astrophysiker und Sie können solche spannenden Fragen beantworten. Wie groß ist denn eigentlich der Himmel?
Riesig, aber nicht unendlich.
Nicht?
Nein. Wir haben vielleicht einen Himmel, was wir sehen können, vielleicht 80 Milliarden Lichtjahre groß, was wir sehen können. Wir können also wirklich in die Weite gucken, in die Vergangenheit. Aber da alles mal vor einer endlichen Zeit angefangen hat, ich sage das Universum nur endlich. Also wir schauen nicht in die Unendlichkeit.
Ach, das ist ja schon mal spannend. Sie sind der Wissenschaftler, der ein Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht hat. Vor 6 Jahren war das. Wie können wir uns denn eigentlich ein schwarzes Loch vorstellen? Denn das ist ja nicht schwarz.
Es ist sogar unglaublich, da ist unglaublich viel drin, da ist alles drin. Alle Farben sind im schwarzen Loch, nur das schwarze Loch hat so eine große Anziehungskraft, weil so viel Materie da drin ist, dass alles verschwindet, auch Licht. Und deswegen sehe ich sozusagen am Rand des schwarzen Lochs nur Dunkelheit.
Und wie sah dieses Bild dann aus, was Sie einfangen konnten?
Na, es war ein Feuerring eigentlich, weil das ist das Licht, was um das schwarze Loch herum wabert und abgebogen wird. Das Licht läuft sogar im Kreis herum um das schwarze Loch. Und in der Mitte sieht man einen dunklen Fleck. Und das war natürlich am Rande der Auflösungsmöglichkeit, die wir erreicht haben, weil wir brauchten die ganze Welt. Wir brauchten ein Teleskop, das so groß war wie die ganze Welt, um das abzubilden. Aber allein schon dieser kleine schwarze Fleck, der war schon besonders. Eigentlich mal wirklich in das Dunkle eines schwarzen Lochs zu schauen.
Und jetzt haben Sie gemeinsam mit Jörg Römer, dem Wissenschaftsjournalisten, ein unglaublich faszinierendes Buch geschrieben, Zwischen Urknall und Apokalypse. Und da steht dann zum Beispiel, dass wir uns die schwarzen Löcher wie Krokodile vorstellen können. Ich musste sehr lachen. Warum sind das Krokodile?
Ja, ich war mal in Afrika unterwegs. Wir sind da mit Kollegen, arbeiten wir da zusammen in Namibia. Und da wurde mir erzählt, dass Krokodile nur wachsen können. Dass die immer weiter wachsen, die gar nicht aufhören. Und genauso ist es mit schwarzen Löchern. Die, wenn die essen, die wachsen. Die können nicht aufhören zu wachsen, werden immer größer.
Und was essen die denn?
Ja, alles. Also Moderatoren, Buchautoren, Planetensterne. Das schwarze Loch ist da sehr, dem ist das egal. Nein, die fressen tatsächlich alles, aber es muss hineinfallen. Also sie sind nicht aktiv, dass sie irgendwie auf Jagd gehen, sondern was hineinfällt, das verschwindet da und kommt nie wieder zurück. Wird komprimiert wie in einer Schrottpresse auf allerkleinsten Raum und dadurch wächst das schwarze Loch.
Wie schwierig ist das, diese wirklich hochkomplizierten Sachverhalte in so eine bunte, lebhafte Sprache zu übersetzen?
Ich brauche es für mich selber. Manchmal ist es tatsächlich schwierig, das richtige Bild zu finden. Ne? Aber ich muss es dann auch verstehen. Was ist das richtige Bild, das es mir auch erklärt? Weil ich bin nicht so der Hellste unter den Astrophysikern. Ich muss mir das immer einfach erklären. Und deswegen versuche ich das immer irgendwie in Bilder zu fassen.
Es geht um die existenziellen Fragen über Anfang und Ende. Und Astrophysiker Professor Heino Falke stellt diese Fragen. Sie können damit auch beantworten, wie lange dauerte denn eigentlich die Schöpfung?
Sie dauert hier immer noch an, weil es entsteht immer wieder Neues. Aber tatsächlich ist innerhalb von einer Sekunde eigentlich alles entstanden, was uns heute ausmacht. Alle Teilchen in ihren Fingern und so sind in ihren Köpfen sind innerhalb von einer Sekunde entstanden. Es hat dann noch 13,8 Milliarden Jahre gedauert, ja, bis die wieder richtig zusammengesetzt wurden. Aber es ging tatsächlich relativ schnell.
Weil Sie gerade sagen, es hat dann noch 13,8 Milliarden Jahre gedauert. Da gab es nämlich einen Sprung in der Schöpfung. Was war der Sprung?
Der Sprung in der Schüssel hatte
in
sie.
Der Schüssel,
das war
ja
am Anfang, dass überhaupt Materie entstanden ist.
Ja.
Am Anfang, das ist so die Naturwissenschaft, physikalische Erklärung, da hat man den Urknall und da entstand ganz viel Energie. Und aus dieser Energie entstand Materie. Und eigentlich entsteht immer gleich viel Materie und Antimaterie. Und Antimaterie und Materie löschen sich aus. Das heißt, macht Bang, dann ist alles weg. Eigentlich sollte nichts mehr da sein, aber irgendwie kam auf 1 Milliarde Antiteilchen, 1 Milliarde und ein normales Teilchen. Und dann haben sich 1 Milliarde Teilchen vernichtet und ein Teilchen ist übrig geblieben. Und dieser kleine Rest macht uns heute aus.
Also dieses übrig gebliebene Teilchen ist dafür verantwortlich, dass wir existieren.
Ja, auf 1 Milliarde Teilchen war eins zu viel. Und das, wir sind der traurige Rest von der Fülle, die schon mal da war.
Auch das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Wie ist es denn als Astrophysiker, wenn man sich mit dem Anfang, auch mit dem Ende beschäftigt, kommt dann irgendwann automatisch die Frage nach einem Schöpfer, nach einem Gott? Wie ist es bei Ihnen?
Ich denke, die stellt sich automatisch. Wir können die Frage wissenschaftlich nicht beantworten, aber die Frage an den Renden unserer Erkenntnis. Wo kommt alles her? Wo kommt der Urknall her? Oder wo kommt das, was vor dem Urknall her? Aristoteles hat von dem unbewegten Beweger gesprochen, von dem Anfang von allem. Und in unserem westlichen Kulturkreis ist das da auch der Schöpfergott, der da am Anfang steht. Und das Bild, das finde ich auch tröstlich zu wissen, am Anfang von all dem, da steht nicht nur irgendetwas, was wir nicht kennen, sondern da steht ein liebender, fürsorglicher Gott. Aber das Schöpfergott, das kann ich allerdings naturwissenschaftlich nicht beweisen. Das ist so ein Stück Glaube.
Die Beweise fehlen, aber das heißt, Sie sind ein gläubiger Mensch.
Ja, also das gibt mir schon auch Halt im Leben und gibt mir auch, denke ich, die Kraft, so diese große Weite zu überschauen, um mich da nicht einsam zu fühlen. Vielleicht ist es nur ein Trick, aber er funktioniert ganz gut und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür.
Sie sind nicht nur Astrophysiker, sondern gelernter Radioastronom. Wir hocken jetzt in einem Radio, aber damit hat es natürlich nichts zu tun.
Ach doch, eigentlich, weil wir haben am Anfang vor allem dieselbe Technik, dieselben Frequenzen benutzt. Ich habe selber ein kleines Radioteleskop mal gebaut, mit dem wir kosmische Teilchen gemessen haben. Und da habe ich zum Beispiel in unseren Daten auch die Wetter Karte der Tagesschau gesehen, zum Beispiel. Aber wir benutzen die Radiowellen, um in den Kosmos hinauszuschauen. Und Radiowellen sind Licht. Genauso Licht wie das Licht, was wir mit den Augen sehen. Die haben nur eine ganz andere Frequenz, eine andere Farbe. Ist sozusagen das röteste Rot, was man sich vorstellen kann, sind Radiowellen. Und da kann man auch Bilder mitmachen.
Ja, also meine Eltern hatten damals so ein kleines Radio da stehen und da musste man noch dran drehen, wenn man dann die Sender wechselte und es leuchtete so ein oranges Licht und ich dachte, oh, da sitzen kleine orange Männchen drin, so ein Männchen möchte ich mal werden. Was war denn Ihr Anlass zu sagen, ich möchte Radioastronom werden?
Tatsächlich war ich an einem Institut, was daran spezialisiert war. Ich habe in Bonn studiert und da gab es eben ein Max-Planck-Institut für Radioastronomie und da habe ich gelernt, dass man da faszinierende Dinge mitmachen kann. Wenn man zum Beispiel schwarze Löcher entdecken möchte, dann macht man das am besten mit Radioteleskopen. Das war so einer der Aha-Erlebnisse in meinem Studium. Aber auch den Anfang des Urknalls, den kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, sieht man mit Radioteleskopen besser als mit optischen Teleskopen.
Und vor dem Studium, was war da der Drang? Denn Sie können ja im Grunde als Wissenschaftler all die kindlichen Fragen angehen und beantworten.
Ja, ich darf bis heute Kind bleiben. Das ist wunderschön. Man darf all diese Fragen stellen, die man als Kind gestellt hat. Und einer dieser Fragen, die ich auch an meinem ersten Buch da zitiert habe, also wie groß ist der Himmel und was kommt hinter dem, was im Himmel ist? Ja, angenommen, da, vielleicht hört er ja auf. Und was ist denn dahinter? Und was ist hinter dem, was hinter dem Himmel ist? Und so kommt man mit seinen Fragen eigentlich nicht ans Ende. Aber zumindest ein Stück weit mit Teleskopen kann man das erforschen und das macht Spaß.
Wie ist das denn eigentlich mit dem Urknall?
Tja, wie es genau war, wissen wir natürlich nicht. Aber wir reden heute sogar von 2 Urknällen oder Knallen.
Was ist denn der Plural?
Was ist der Plural davon? Also ich glaube, die Hörer wissen es. Ich habe schon mal jemand gefragt, wir haben noch keine eindeutige Antwort bekommen. Aber erst hat sich der Raum irgendwie ausgedehnt und dann ist da die Materie rausgespritzt. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einer Konfettikanone beim Karneval. Wir haben ja heute 11.11. Da hat man erst den Luftdruck und dann schießt das Konfetti da raus. Und irgendwie so ist das auch mit dem Urknall passiert.
Aber nach 2-mal war dann Schluss. Also es gab nicht noch einen dritten.
Naja, soweit wir wissen, nicht. Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass das Universum dauernd irgendwo knallt und ein neues Universum entsteht. Aber messen können wir das nicht. Das ist noch reine Fantasie.
Was man vielleicht auch gut am 11.11. ansprechen kann, dass nämlich die Grundbestandteile von Bier schon 4 Milliarden Jahre nach dem Urknall überall im All zu finden waren. Wie das denn? Also gucken wir mal. Wasser, ja, glaube ich. Aber Malz, Hopfen, Hefe, schwirren die da alle rum?
Naja, also hier geht es um den Alkohol in erster Linie. Der Hopfen hat was länger gebraucht, bis er entstanden ist. Dafür braucht es eine ganze Erde. Aber die Elemente, aus denen wir bestehen, sind alle in Sternen gekocht worden. Also es mussten erstmal Sterne entstehen und dann wurde aus einem total langweiligen Universum, das bestand nämlich nur aus Wasserstoff und Helium, also aus 2 Elementen mehr oder weniger, entstanden dann komplexe Elemente, größere Elemente, Kohlenstoff, Sauerstoff, all das, was wir einatmen. Und dann müssen die noch zusammenkommen und bilden Moleküle. Und das passiert dann im Weltraum irgendwo in Staubwolken, die da rumwabern. Und da ist tatsächlich Alkohol entstanden, aber noch kein Hopfen.
Wie ist es denn mit der Zeit im All? Was bedeutet im All schnell oder langsam?
Das ist eine große Frage. Also schnell, bei Sternen zum Beispiel, reden wir von Sternen, die sich schnell entwickeln, wenn sie nur ein paar Millionen Jahre leben. Das ist schnell. Dann gibt es die Entwicklung von Galaxien, die dauern Milliarden Jahre. Das Universum braucht 13,8 Milliarden Jahre. Aber der Urknall, ja, das ist immer in Bruchteilen von Sekunden eigentlich passiert. Da war schon alles durch. Und also schnell ist immer relativ.
Und diese 13,8 Milliarden Jahre fürs Universum, wie wurden die errechnet, dass es genau die 13,8 waren?
Naja, am einfachsten, die gröbste Schätzung kriegt man dadurch, dass man sich anschaut auf all die Galaxien. Die streben nämlich von uns weg. Die fliegen, das ganze Universum fliegt auseinander mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und dann kann man zurückrechnen, wann war alles mal zusammen. Und dann kommt man ungefähr bei 12 bis 13 Milliarden Jahren aus. Und dann kann man es noch ein bisschen genauer machen. Und dann kommt man auf die Nachkommastelle. Das schaffen wir inzwischen auch.
Wenn Sie jetzt sagen, das Universum fliegt auseinander, heißt das, Sie können dann das Ende auch berechnen? Weil wenn alles auseinandergeflogen ist irgendwann, ist dann irgendwann Schluss?
Auch das Universum hat ein Ende, ja. Alles hat ein Ende, auch die Wurst hat zwei und das Universum genauso. Das Universum fliegt auseinander. Wir vermuten, dass es sozusagen tatsächlich sich ausdehnt und dann so in einem so ausläuft eigentlich. Immer dunkler und schwächer wird. Die Sterne sterben irgendwann aus. Es gibt auch Vermutungen, das Universum könnte wieder kollabieren und dann ein neuer Urknall entstehen. Aber danach sehen die Daten im Moment noch nicht aus.
Wenn Sie über die Zeit von vor 252 Millionen Jahren schreiben in Ihrem Buch, da geht es um das Perm-Trias-Ereignis. Was genau passierte da? Das war ganz schön dramatisch.
Das war einer der großen Klimakiller in der Geschichte der Welt. Da ist in Sibirien riesige Flächen ausgebrochen als Vulkan. 3 Kilometer hohe Vulkanüberreste oder Lavaüberreste sind da. Und das hat die Atmosphäre geflutet mit heißen Gasen, mit Staub. Die Temperatur ist im Nachgang um 10 Grad hochgegangen. Giftige Gase waren in der Luft. Es war ein Massensterben ohnegleichen, was auf der Erde stattgefunden hat, die uns, ja, unsere ganze Geschichte verändert hat. Am Ende dazu geführt hat, dass sehr viele Arten ausgestorben sind, aber auch die Dinosaurier langsam danach wieder hochgekommen sind.
Okay, also 80% aller Marienarten und mehr als 70% der Landtierarten sind wohl ausgestorben. Jetzt ist es ja interessant zu erfahren, es haben also doch welche überleben können. Was hat das denn ausgemacht, wer überleben konnte?
Ja, das weiß man vorher immer nicht. Ja. Erst nach einer Katastrophe weiß man, wer die Katastrophengewinner sind. Aber das hat immer wieder dramatische Veränderungen in der Erdgeschichte gegeben. Und es gab Gewinner und Verlierer. Es gab Tierarten, die haben Millionen, hunderte von Millionen Jahre überlebt, dominiert und plötzlich waren sie in kürzester Zeit weg. Und das Perm-Trias-Ereignis war einer von diesen. Und das andere war natürlich die Auslöschung der Dinosaurier. Die Dinosaurier haben angefangen eigentlich mit einer Katastrophe und haben aufgehört mit einer Katastrophe.
Und interessanterweise hat Trias, dieser Name, sogar dann was mit Baden-Württemberg zu tun.
Ja, es war ein Stuttgarter, der tatsächlich diesen Trias den Namen gegeben hat, Friedrich Alberti. Die sind benannt nach 3 Gesteinsarten, die er hier in Deutschland gefunden hat.
Und dann, also ich war wirklich schockiert, dann zu lesen, was Sie da geschrieben haben. Und das kann man sich nicht vorstellen. 2 Millionen Jahre lang regnete es in Folge.
Irgendwie wurde es dann sehr feucht, sehr heiß, nicht? Wir wissen ja, Klimawandel führt vielleicht auch zu mehr Regen. Und da hat es 2 Millionen Jahre geplästert und es war Schiedregen. Und das hat den Dinosauriern scheinbar gefallen. Das hat ihnen also geholfen. Und man sieht das heute, wenn man so in den Dolomiten ist, da gibt es so eine dünne Schicht, die man sehen kann. Das sind diese 2 Millionen Jahre Regen, die da niedergegangen sind.
Wir brauchen den Regen gerade auch, aber vielleicht nicht 2 Millionen Jahre lang. Aber Welche Folgen, Sie hatten schon gesagt, die Dinos haben sich gefreut. Welche Folgen hatte das, dieser massive Regen? Das muss man sich ja vorstellen, mit Überflutungen, Überschwemmungen, alles.
Ja, aber also für uns wäre das heute eine Katastrophe, für das Leben ja nicht unbedingt. Es hat ja auch riesengroße Meteoriteneinschläge gegeben, auch bevor es das Leben gab. Und bestimmte Tierarten, beziehungsweise Einzeller, haben davon profitiert. Also eine Katastrophe, die ist schlecht für die einen, aber für bestimmte Lebensformen ist es manchmal gut.
Was für Lebensformen waren denn um diese 252 Millionen Jahre überhaupt da? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, also es gab schon Insekten, es gibt also Vorläufer davon.
Säugetiere bestimmt nicht. Ne?
Säugetiere, die haben sich erst im Nachgang entwickelt, die haben sich sozusagen unter Dinosauriern haben sie sich versteckt gehalten. Erst als die Dinosaurier weg waren, haben die sich wirklich entwickelt. Die Meere waren voll. Das Leben hat sich natürlich vor allem auch im Meer am Anfang entwickelt und erst natürlich langsam ans Meer bewegt.
Gibt es denn heute Tierarten, die noch aus dieser Zeit stammen? Kann man dazu was sagen? Wissen Sie da was?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht, ob heute noch welche da sind. Also wir wissen natürlich, dass Haie sehr weit zurückgehen. Mhm. Auch Krokodile haben einen sehr langen Weg zurückgelegt. Und viele Tierarten haben sich auch umgewandelt. Also zum Beispiel, wenn Sie an Ihr Frühstücksei denken, an zum Beispiel die Hühner oder sowas, die gehen letztlich auf die Dinosaurier zurück.
Inwiefern?
Ja, eigentlich sind das die Überlebenden der Dinosaurier. Also die Vögel, die heute noch da sind, sind letztlich die Dinosaurier, die überlebt haben.
Lässt sich so schlecht jetzt, wenn man das parallel, wenn man so ein riesen Dino sieht und dann so ein kleines Huhn, lässt sich schlecht nachvollziehen.
Ja, da sieht man, dass der einmal regiert, irgendwann am Ende auch am Ende der Nahrungskette ankommen kann. Und das kann uns vielleicht auch passieren, da müssen wir aufpassen.
Wir sind mitten in der Kreidezeit mit Professor Heino Falke. Heute Vormittag in SWR1 Leute, tauchen wir gerade mal eben ab in diese Zeit, denn da passierte was ganz Spannendes. Eine botanische Revolution, was Pflanzen da für sich entdeckt haben. Was denn?
Blüten eigentlich. Das, was wir heute so genießen in unseren Gärten, an den Obstbäumen, dass man Blüten entwickelt und daraus entwickeln sich Früchte und in den Früchten sind die Samen drin. Und dann benutzen die Pflanzen eigentlich ihre Früchte, um Tiere anzulocken und benutzen eigentlich die Tiere, um sich auszubreiten. Also sie sind faul, sitzen rum und lassen alle anderen arbeiten, damit sie sich ausbreiten
können. Coole Idee eigentlich.
Coole
oder?
Idee war das, genau. Und ja, das ist vor 100 Millionen Jahren ungefähr entstanden.
Wie sind die Pflanzen ausgerechnet da drauf gekommen?
Tja, wie das zustande kommt, das ist natürlich, man kann Evolution, Entwicklung der Welt eigentlich nie vorhersagen. Man kann es nur im Nachhinein beschreiben tatsächlich. Und was natürlich sehr wichtig ist, ist überhaupt die ganze Entwicklung der Erde. Zum Beispiel auch die Bewegung der Kontinente. Die Tatsache, dass die Kontinente sich bewegen, die haben sich da schon wieder auseinandergezogen. Dadurch wurde das Klima kälter, weil es gab mehr Regen, Kohlendioxid wurde rausgespült. Aber das hat gute Bedingungen geschaffen eigentlich. Viele seichte Gebiete, wo Leben auch gedeihen konnte an den Küsten der Welt. Und dann hat das Leben wieder so richtig floriert, konnte sich was Neues ausdenken, hatte Energie, Kraft und ist dann mit der Idee der Blüten gekommen. Und die essen wir noch heute. Also die Äpfel und Tomaten und weiß ich was.
Wenn die vorher ja gar nicht bekannt waren.
Hülsenfrüchte.
Also Hülsenfrüchte, Äpfel, Tomaten und so weiter. Wie haben denn dann die Lebewesen darauf reagiert, als es das plötzlich in Hülle und Fülle gab? Haben die das gleich angenommen?
Ja, nicht alle. Also Säugetiere zum Beispiel fanden das eher so ein bisschen komisch, weil man...
Plötzlich vegetarisch.
Was der Bauer nicht kennt, hat man früher, mein Großvater war Bauer, hat gesagt, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht.
Ja.
Also das dauert so ein bisschen, bis die sich dran gewöhnt haben. Und es hat tatsächlich eine Zeit gebraucht, bis alle drauf reagiert haben. Und aber inzwischen essen wir alle tatsächlich freudig Äpfel und Tomaten und Hülsenfrüchte und was ich was.
Nur was hat das beispielsweise für die Dinos bedeutet? Es gab ja nicht nur die pflanzenfressenden Dinos?
Naja, also die Dinos, die pflanzenfressenden, die haben natürlich fröhlich die Pflanzen gefressen, ja. Und die fleischfressenden Dinos haben die pflanzenfressenden Dinos gefressen. Also ja. Denen hat das nicht viel ausgemacht. Im Gegenteil, die konnten damit gut umgehen. Und so am Ende dieser Zeit, da wo die Säugetiere so langsam angefangen haben, sich an das Futter zu gewöhnen, da wurden sie auch ein bisschen stärker, kräftiger und einige von denen fingen sogar an, Dinos zu essen am Ende der Zeit. Mhm. Und dann kam es natürlich irgendwann zum großen Knall.
Ja, wie kam es zum großen Knall? Weil die Dinos, wann sind die ausgestorben?
Vor 66 Millionen Jahren und das war... Das kann man heute sehr genau datieren. Man kann sogar teilweise die Jahreszeit genau datieren, wo das passiert ist, wo ein riesiger Meteorit eingeschlagen ist in der Nähe von Mexiko. Und zwar maximal ungünstig für die Dinos und eigentlich für die gesamte Welt. Der ist so schräg eingeschlagen. Da war Gips unten, tiefes Gipslager, das ist hochgespritzt. Feurige Feuerkügelchen sind runtergefallen, haben die Wälder in Brand gesetzt. Alles hat gebrannt und große Teile haben gebrannt. Da gab es nichts mehr zu fressen nach einer bestimmten Zeit. Da sind die pflanzenfressenden Dinos gestorben. Und dann irgendwann die Fleischfressenden, weil die Pflanzenfressenden weg waren. Und dann war es aus mit den Dinosauriern, außer denen, die wegfliegen konnten. Ein paar konnten sich retten.
Also auf einen Schlag dann wirklich. Also wie Sie sagen, ja, erst die Pflanzenfressenden, dann die anderen. Aber trotzdem, das klingt ja schon in dem Zeitraum, in dem Sie da unterwegs sind.
Also ist es, dann es gibt so Funde Gegenden, wo man sieht, wie sozusagen Fische diese Tektiten, heißt ja, diese feurigen Kugeln, aufgenommen. Sie haben es eingeatmet quasi in ihren Kiemen, ja. Aber sie haben sie gar nicht mehr verschluckt. Das heißt, die waren in kürzester Zeit tot. Das ist relativ schnell passiert. Und dann gab es diese riesen Umweltkatastrophe. Mhm. Und die Welt hat 10 Millionen Jahre oder so gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Und wir haben davon profitiert, weil wir als Säugetiere haben sozusagen unten waren nachtaktiv, wir haben Insekten gefressen, natürlich ein paar von diesen anderen Blütenpflanzen auch. Und wir konnten uns da verstecken im Wald und haben da dann irgendwann die Herrschaft übernommen auf dieser Welt.
Und dieser Einschlag des Asteroiden, lässt sich das in irgendeiner Form heute noch besichtigen? Gibt es da was zu sehen?
Naja, es gibt tatsächlich einen großen Einschlagskrater in Mexiko, der aber so groß ist, dass man den nicht als Einschlagskrater sehen kann. Tatsächlich, man sieht es in Schichten auf der Erde, die da zu sehen sind. Und man sieht, es gibt bestimmte eben Gegenden, wo man diese Ausgrabungen sehen kann. Wobei, den ich eben erwähnt habe, da kann man leider als Tourist nicht hingehen.
Professor Heino Falke bei uns in SWR1 Leute. Was aus der Erdgeschichte rauszulesen ist, eine Klimaachterbahn, die hat es im Grunde immer gegeben. Jetzt ist gerade Weltklimakonferenz in Brasilien. Es scheint, als sei das Thema Klimaveränderung gar nicht mehr so drängend im Fokus der Staaten, wie es schon mal war. Wie blicken Sie da drauf?
Ist tatsächlich so, und das hat mich bei den Recherchen zu meinem Buch auch eigentlich nochmal überrascht. Man weiß zwar, dass Klima wichtig ist, aber wie entscheidend das ist und welche Rolle auch das CO2 gespielt hat in der gesamten Weltgeschichte, wie Temperaturen rauf und runter gegangen sind, teilweise 14 Grad heißer als heute, dann könnte man natürlich denken, okay, ja, die Welt passt sich an, das ist auch so. Wenn die Temperatur 3 Grad höher geht, wird die Welt sich anpassen. Die Frage ist, passen wir uns an? Und man sieht auch, woran es liegt. Also in der Vergangenheit hat man gesehen, CO2, okay, das kam aus Vulkanen zum Beispiel. Oder da gab es andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Kontinente, die sich verändert haben. Aber in den letzten 100 Jahren ist kein Meteorit eingeschlagen. Es sind keine Riesenvulkane ausgebrochen. Das CO2, das kommt natürlich vom Menschen. Und das wissen wir auch. Und das ändert das Klima. Also wenn man das sieht, dann passt das eigentlich wunderbar ins Bild, das wir sehen. Und es ist am Ende an uns, ob wir denken, ach, wir lassen das einfach mal so alles sich verändern oder wir versuchen es ein bisschen mal an den Riemen zu reißen und dafür zu sorgen, dass sich das Klima nicht so schnell ändert, zumindest, wie wir es gerade tun. Denn das ist tatsächlich unerhört schnell. So schnell hat sich das fast nie geändert in der gesamten Geschichte der Erde.
Jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen. US-Milliardär Bill Gates fordert zum Beispiel auf, bei der Klimakonferenz neu zu denken. Also er sagt, die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs solle nicht das wichtigste Ziel sein. Europäische und US-amerikanische Forscher und Wissenschaftler kritisieren ihn dafür. Was sagen Sie?
Naja, die Frage ist, was kriegen wir realistisch hin? Wir müssen es am Ende mit allen machen. Und am besten wäre es, dass wir so wenig und so langsam das Klima ändern. Das kostet einfach Geld. Es kostet einfach unfasslich viel Geld, am Ende die ganzen Klimafolgen zu bezahlen. Wenn wir das bezahlen wollen, gut. Also mir scheint es sinnvoll, dass wir tatsächlich jetzt schnell umstellen auf Photovoltaik und all die anderen Sachen, weil es einfach auch billiger ist. Es ist billiger, günstiger, es ist vernünftiger. Aber wenn man sagt, okay, wir lassen es mal so losmarschieren, das Klima sich verändern, dann wird man die Folgen irgendwann zu spüren kommen, vor allem unsere Kinder. Und das ist ja nicht so schlau.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Stichwort billiger. Da werden vielleicht viele widersprechen, die ein E-Auto fahren und sagen, naja, der Strom aus der Steckdose ist dann aber doch teurer im Vergleich zu anderen Antriebslösungen. Also wo kann es dann bessere Anreize geben?
Der Vorteil von Diesel und was ich weiß, ist, ich komme weiter und ich kann schneller tanken. So, das ist eine Frage der Zeit, bis sich das groß ändert. Tatsächlich ist es bei der Erzeugung von Energie, sind die nicht fossilen, die nachhaltigen Energieträger alle billiger geworden. Und inzwischen fast überall auf der Welt ist Sonne und Wind billiger als Kohle und Gas. Und das wird sich am Ende auch durchsetzen.
Nur wenn es für den Kunden am Ende noch nicht billiger ist, dann
genau. Das liegt natürlich an den genau. Und da ist dann auch die soziale Komponente, die man auch mit reinbeziehen muss. Denn diese ganze Erde, das ist ja nicht nur Klima, das sind ja auch die sozialen Zustände. Und auch das Internet, das eine Rolle spielt. Ja, wie wir denken, nicht? Das Internet bestimmt heute, wie das Klima wird.
Inwiefern?
Ja? Naja, weil TikTok sozusagen bestimmt, wie zum Beispiel die junge Generation denkt und tickt im wahrsten Sinne des Wortes, und wie sie sich verhält. Und das wiederum hat einen Einfluss auf das Klima. Und wie das Klima sich ändert, hat wieder Einfluss auf die Leute. Das heißt, es ist ein globales System, was eigentlich fast gar nicht vorhersagbar ist. Das ist sehr spannend, dass wir in so einer Situation gerade leben. Natürlich auch ein bisschen herausfordernd.
So viele Fragen kommen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns gerade mal was vor. Alwin hat geschrieben per Mail ins Studio, mich interessiert, woher der Urknall kam. Und wenn vorher nichts war, was hat denn den Urknall ausgelöst? Doch vielleicht Gott?
Das interessiert mich auch sehr, wo der Urknall herkommt. Es gibt eine naturwissenschaftliche Erklärung, die sagt, das ganze All war durchzogen durch ein Inflatonfeld, wo so Universenblasen entstehen, wie so Kohlenstoffbläschen in einem Wasserglas. Und immer wieder entsteht ein neues Universum. Aber woher kam dann dieses Inflatonfeld? Und das heißt, diese Frage kann man nicht beantworten, wissenschaftlich, wo alles herkommt. Ich kann mich selber gut dabei finden zu sagen, alles geht zurück auf einen Schöpfergott und aus dem heraus ist was entstanden. Aber was und wer dieser Schöpfergott ist, das werden wir mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht feststellen können.
Aus Elchingen hat uns Sven geschrieben, ist die Erde seit ihrer Entstehung im Volumen gewachsen? Und wenn, möchte er gerne wissen, wie im Detail.
Oh, das ist eine sehr gute Frage, ist die gewachsen? Tatsächlich gibt es immer wieder Einschläge von Asteroiden. Interstellarer Staub fällt auf die Erde, aber die Erde gast auch aus. Ich weiß nicht, was am Ende gewonnen hat. Aber im Großen und Ganzen werden wir ungefähr so bleiben, wie wir sind. Aber das müssen wir noch mal genau rausfinden.
Johnny möchte wissen, wie kann sich der Raum ausdehnen, wo es bisher keinen Raum gab?
Naja, was ist Raum überhaupt? Kann Raum sich ausdehnen? Was ist die Eigenschaft von Raum? Sehr philosophische Frage. Wir wissen nur da, wo die Materie ist, die dehnt sich aus und nimmt sozusagen den Raum mit sich. Gibt es außerhalb dessen noch Raum? Vielleicht. Letztlich kann man uns Raum so vorstellen, wie so vielleicht die Haut eines Luftballons, den wir aufblasen. Und der Luftballon wird größer und größer, je mehr Luft drin ist.
Dann möchte Lothar wissen, wenn das Universum kollabiert, was macht der Schöpfer?
Ja, das ist eine große, interessante Frage. Und das hängt so ein bisschen vom Weltbild ab. Im griechischen Weltbild waren die Götter eigentlich Teil der Schöpfung, Teil der Welt. Und durch das Ende der Welt werden eigentlich auch die Götter verschwunden. Sozusagen im christlichen Gottesbild ist der Schöpfer eigentlich unabhängig von der Schöpfung und würde sozusagen da noch da sein. Und der Physiker fragt dann, sind die Naturgesetze auch noch da, wenn das Universum verschwindet? Oder sind die im Urknall entstanden und dann wieder verschwunden? Auch das ist eine Frage, die wir nur rauskriegen, wenn wir mehrere Universen anschauen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in dieser Sendung.
Ja, es ist rauszuhören, dass es viele offene Fragen auch noch gibt.
Das sind tiefe philosophische Fragen, glaube ich, an die wir stoßen und auch total wichtige Fragen, die wir auch nicht wegwischen können und sollen. Und von denen wir auch, ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, ohne dass wir hundertprozentig eine Antwort wissen.
Wie oft passiert Ihnen das in der Forschung, dass Sie dann an diese Grenzen stoßen und sagen, okay, das sind philosophische Fragen, da komme ich jetzt mit meiner Wissenschaft vielleicht nicht weiter?
Na, in der Alltagspraxis tatsächlich nicht so oft, aber wenn man dann so ein Buch schreibt, eben zwischen Urknall und Apokalypse, dann kommt man automatisch an diese Grenzen und man muss dann eigentlich seine Hände in den Schoß legen, falten und sagen, lieber Gott, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es irgendwann, aber da kommt man dann nicht mehr weiter.
Professor Heino Falke bei uns, Sie sind ausgezeichnet mit den wichtigsten Forschungspreisen, sind einer der führenden Astrophysiker. Sie haben schon so vieles entdeckt, konnten das erste Bild eines schwarzen Lochs zeigen. Wovon träumen Sie denn noch?
Ach, zum Beispiel zu verstehen, wo kommt der Urknall her? Oder wie gehen Quantenphysik und Relativitätstheorie zusammen? Was passiert am Rand eines schwarzen Lochs eigentlich? Was passiert echt in einem schwarzen Loch?
Das sind viele offene Fragen. Womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell?
Ja, also nach diesem Buch, wo ich eigentlich diese ganze Weltgeschichte nochmal angeschaut habe, ist mir nochmal wichtig geworden, habe ich mir aufgefallen, wie wichtig eigentlich das Internet eigentlich ist. Und das merken wir, weil das Internet uns kontrolliert. Und zum ersten Mal in der Weltgeschichte haben wir eigentlich den Zustand, dass dieser Planet, die Zukunft des Planeten, in den Händen einer Lebensform liegt, die denken kann, der Mensch. Wir verändern diesen Planeten. Und wir müssen diesen Planeten gestalten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Planeten zu gestalten für die nächsten Millionen Jahre. Und das müssen wir auch, damit wir überleben wollen. Und dafür müssen wir kommunizieren. Und das Nervensystem für das globale Kommunizieren ist das Internet. Und das liegt heute in den Händen von ein paar wenigen Technokraten, Autokraten in anderen Ländern. Und wir brauchen wieder eine demokratische Kontrolle des Internets.
Haben Sie Ideen, wie das aussehen könnte?
Es gibt verschiedene Ansätze. Also ich bin gerade weg von den großen Internetplattformen, X, Facebook und Instagram. Mache ich nicht mehr allzu viel. Bin jetzt bei Mastodon. Das ist ein unabhängiges Netzwerk. Und das ist Teil des Fediverse. Und das Fediverse, das ist eine Idee, dass man diese ganzen sozialen Netzwerke sozusagen offen macht, dass ich Netzwerke miteinander kommunizieren lassen kann. Ob ich bei dem einen bin, dann kann ich mit wem anders telefonieren. Wie zum Beispiel, ich kann bei dem einen Telefonanbieter sein, dann kann ich mit dem Telefonanbieter des anderen telefonieren oder der bei einem anderen Anbieter ist. Und so muss es in Zukunft auch sein, dass diese Netze offen sind und dass ich wechseln kann. Wenn ich jetzt bei X bin und möchte weg, dann verliere ich alle meine Freunde. Das ist wie eine Sekte. Ich komme da nicht raus.
Stellt sich die Frage, wer oder was ist Betreiber von Fediverse?
Ja, und das kann jeder. Also der Rundfunk könnte das sein. Also sie könnten ihre eigenen sozialen Netzwerke betreiben und die wären offen, könnten mit allen anderen kommunizieren. Das heißt, man hätte selber die Kontrolle, wie man moderiert zum Beispiel, ne, dass man nicht alles zulässt, was da an merkwürdigen, auch bösartigen Dingen da passieren. Aber man ist offen, man kann mit allen anderen kommunizieren. Und das heißt, es gibt keine zentrale Kontrolle. Und das ist das Problem. Die sind jetzt zentral kontrolliert von irgendwelchen Leuten da drüben, von Billionären.
Wie ist Fediverse entstanden?
Das ist eigentlich ein offenes Internetstandard, der auch festgelegt ist vom World Wide Web Konsortium, also das, was das Internet eigentlich organisiert. Den kann jeder benutzen, die Software ist offen. Da muss einfach jetzt nochmal viel mehr Bewegung reinkommen. Da sind schon Millionen User, die da sind. Meistens IT-Leute und die Avantgarde so ein bisschen. Aber ich glaube, wir brauchen da eine größere Community, die da hinkommt.
Nur die Idee des Internets, war das nicht eigentlich das, was Sie mit Fediverse beschreiben?
War genau,
das nicht
so genau deswegen bin ich da so auch passionate, wie ich immer im Englischen sage. Weil ich in den 90er Jahren habe ich angefangen mit dem Internet. Und das war Freiheit, das war Informationsvielfalt. Und jetzt ist es Kontrolle und Manipulation. Und da brauchen wir einfach wieder, müssen wir wieder hinkommen zu diesen alten Gedanken des Internets, das offen ist für alle.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Professor Heino Falke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.